Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute den Mr. Ketose mal wieder hier zu haben im Studio. Er hat die ganze ketogene Ernährung als Mentor mir vermittelt. Ich habe das selber ein paar Jahre dann auch betrieben. Und heute ist er da, um uns nochmals über die Geschichte zu erzählen, über die ketogene Ernährung. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Heinz Reinwald. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, freue ich mich auch.
Großartig.
In neuen Räumen, tolle Räume.
Gell?
Bisschen besser gekühlt als vorher.
Ja, ja, und aufgeräumt.
Es wird
alles
nicht so heiß.
Da sieht man, dass meine Frau hier wirkt, oder?
Die neue Sitzaskese, man fühlt sich wie auf einem Schiffsdeck. Aber gesund ist es.
Ja. Ja. Weißt du noch, was ich als allererstes gesagt hatte, Anna, dazumals, wo du mir die ketogene Ernährung beigebracht hattest? Da habe ich gesagt, was für ein beschissenes Wort, Heinz. Das geht doch nicht. Wir können doch nicht Fernsehen machen und ein Wort ins Fernsehen bringen für Ketose, ketogene Ernährung, wo niemand kennt.
Ja, so. Ja.
Du hast mich eines Besseren belehrt, hä?
Ja, ich habe es ja auch im Vorwort meines Buches damals geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass wir den Begriff sehr wohl aufrechterhalten sollen. Denn irgendwann wird es so geläufig sein wie Vitamine und Mineralien. Und ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, die ketogene Ernährung ist ja in den letzten Jahren wie ein Pilz aus dem Boden gesprossen. Und das zeigt, dass ich recht hatte. Irgendwann ist die Zeit reif.
Ja, ich staune auch über diese ganze ketogene Ernährung. Zum Beispiel der Mau-Klinik habe ich auch gelesen, was die für Erfolge haben an Menschen mit Alzheimer, mit Demenz, mit Parkinson, mit Kindern in Autismus. Also es hat sich eine Riesenbewegung gegeben im Bereich der ketogenen Ernährung. Und da wäre ich auch froh, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch nicht wissen, was das ist, eine ketogene Ernährung, kannst du uns das nochmals kurz erklären?
Naja gut, ketogene Ernährung heißt einfach nur Zucker runter, um den Fettstoffwechsel anzukurbeln, denn der kurbelt automatisch an, wenn nicht genügend Zuckerenergie da ist. Es stellt sich dann um auf einen Fettstoffwechsel, zunächst über die Fettsäuren und längerfristig dann werden aus diesen Fettsäureüberschüssen Ketonkörper produziert. Und diese Ketonkörper dienen selbst dem Gehirn als Energieversorgung. Und das ist der eigentliche große Unterschied. Der Wechsel vom zuckerüberladenen Stoffwechsel in einen zuckergesunden, überwiegend im Fettstoffwechselmodus fahrenden Metabolismus. Mhm. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie einen Hybridmotor haben. Sie haben Elektroenergie und Benzinenergie. Sie haben eine Anschubfinanzierung über Benzin und rieseln dann langsam energiesparend weiter auf dem Fettstoffwechsel. So ungefähr muss man sich das auch im Organismus vorstellen. Mhm. Das ist im Wesentlichen die Ketose. Vor der Ketose hat man immer sehr viel Angst gehabt. Es ist in den biochemischen Lehrbüchern als Hungerstoffwechsel bezeichnet, aber das ist natürlich nicht korrekt in dieser extremen Form. Es ist nicht ein Hungerstoffwechsel, sondern diese Stoffwechsellage entsteht auch, wenn ich zuckerarm esse, kohlenhydratarm esse und mich ausreichend bewege. Das ist also nicht notwendigerweise mit Hunger in Verbindung, aber natürlich ist der Hungerstoffwechsel auch oder die Ketose auch ein Charakteristikum des Hungerstoffwechsels. Genauso wie der zweite wichtige Aspekt, der bei der ketogenen Ernährung, speziell die Form, die ich entwickelt habe, eine Rolle spielt, nämlich die Autophagie. Autophagie, man kann das auch als das Aufessen, das Selbstaufessen von Schlackenstoffen bezeichnen. Darüber hat ja die Schulmedizin jahrzehntelang gelacht, wenn die Naturheilkunde gesagt hat, Fasten, regelmäßiges Intervallfasten, das ist gesund und führt dazu, dass man Schlacken verbrennt. Und das Gelächter der Schulmedizin war groß, bis dann 2012 der Nobelpreis verliehen worden ist an einen Japaner, der diesen Autophagen, also selbst aufessenden Prozess in der Zelle, die dann den Müll nutzt, um die Notenergieversorgung anzukurbeln und damit natürlich auch einen Reinigungsprozess auslöst. Also durchaus eine gesunde Angelegenheit.
Ja, das wusste ich gar nicht. Also dann ist das Gelächter jetzt eigentlich vom Tisch?
Das Gelächter ist, ist vom Tisch, in der Tat. Ja. Nicht?
Du hast vorhin vom Hungerstoffwechsel gesprochen. Ich habe das selber ein paar Jahre gemacht. Ich hatte nie Hunger. Ich hatte immer so viel essen können, wie ich wollte. Hatte aber auch immer einen tiefen Ketosespiegel. Ich glaube, den Hohen macht ja auch erst dann Sinn, wenn man wirklich irgendwo in einem Alzheimer-Demenz oder in einem Bereich drin ist, wo das Hirn anderweitig versorgt werden muss, statt mit Glukose. Sehe ich das richtig?
Wir unterscheiden in der Naturheilkunde und in der alternativen Schulmedizin auch zwischen den verschiedenen Ketose-Graden, also bis 2,5 Millimol ist es durchaus ein ganz normaler Ketosestoffwechsel. Der therapeutische Ketosestoffwechsel oder auch der Post-Exercise-Stoffwechsel, also wenn Sie starken Leistungssport machen, der liegt bei 2,5 bis 3,5 in meinen Therapieformen sogar bis zu 6 und mehr Millimol.
Aber da brauchst du dann auch Kalorienbeschränkung, oder?
Ja, da ist auch Kalorienbeschränkung dabei, aber es ist auch Ausdruck meiner speziellen Diätform, die ich entwickelt habe. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der da in Sachen Ketose und ketogene Ernährung unterwegs ist. Wie gesagt, in den letzten Jahren ist diese Ernährungsform auch in Deutschland stark geworden. Wir sind allerdings immer noch 10, 15 Jahre hinter der Entwicklung in den Vereinigten Staaten her. Das muss ich nach wie vor sagen. Obwohl es durchaus auch Traditionen im deutschsprachigen Raum gibt, die können wir vielleicht ein andermal noch ansprechen, die sehr interessant sind und eine alternative Entwicklung zur amerikanischen Entwicklung aufzeigen. Aber wir haben ja das Thema Ketose indirekt schon in der Bibel. Nicht? Also es gibt einen berühmten Fall im Markus-Evangelium, wo man ein Kind mit dem sogenannten Anfallsleiden zu Jesus bringt und eindeutige Symptome der Epilepsie, schäumend, mundschäumend, Krämpfen auf dem Boden wälzend. Und dann fragt Jesus den Vater, was habt ihr denn jetzt bis jetzt gemacht? Ja, wir haben also eine Art Exorzismus betrieben und der Geist wollte nicht weichen. Und dann fragte Jesus den Vater noch, wie lange hat er denn das schon? Und dann sagt er, naja, seit seiner Kindheit. Und dann sagt er, also Jesus sagt dem Vater des Kindes, da hilft nur eines, Fasten und Beten. Und das ist insofern interessant, weil wir ja wissen, dass der Ketose-Stoffwechsel das Ergebnis des Fastens ist. Und ich möchte aber auch dazu sagen, dass Beten noch eine wichtige Rolle ist, denn das führt zu einer Beruhigung der Gehirnfrequenzen. Und wenn man bedenkt, dass das damals auf Erfahrungswissen ruhte, ich denke nicht, dass die biochemisch diese ganzen Prozesse durchdrungen hatten, dann ist das schon sehr erstaunlich. Und wiederentdeckt wurde diese Behandlung von an Epilepsie erkrankten Kindern zum Beginn des 20. Jahrhunderts durch einige Kinderärzte in New York und Paris. Und da begann dann die Forschung wieder aufzuflammen hinsichtlich der Ketose und des Fastens, denn längerfristiges Fasten ist nun mal nicht gesund, gerade bei Kindern im Wachstum, weil es das Wachstum stört, Knochenwachstum, Längenwachstum und so weiter. Und deswegen hat dann in der Folge ein US-amerikanischer Arzt an der Mayo-Klinik, Dr. Russell Wilder, in den 20er Jahren die ketogene Ernährung entwickelt, als eine Art Isoform oder isokalorische Diät, das heißt eine Diät, die kalorisch im Gleichgewicht ist, aber keinen Zucker mehr liefert. Und dadurch den Ketosestoffwechsel des Fastens imitiert. Und das ist genau das, was ich sage. Man kann diesen Ketosestoffwechsel und die Autophagie auch erreichen, indem man nicht radikal fastet, sondern eben radikal Zucker reduziert. Mhm. Und das war im Grunde das Ergebnis und der Beginn einer Erfolgsgeschichte, wobei dann in den 30er Jahren das wieder in Vergessenheit geriet, weil dann eben Psychopharmaka und auch Pharmaka für die Epilepsiebehandlung auf den Markt kamen. Aber zeitgleich, das ist vielleicht auch interessant, gab es einen jungen Stationsarzt, Dr. Blake Donaldson, ich glaube 1919. Und dieser junge Stationsarzt, Blake Donaldson, der hatte einen väterlichen Freund, der war Direktor des Naturhistorischen Museums in seiner Heimatstadt. Und den hat er besucht und dann sind sie durch das Museum gegangen und haben gesagt, sag mal, wie haben die sich denn ernährt? Und dann sagte ihm der väterliche Freund, ja, die haben gejagt und haben Fleisch gegessen. Ja, kein Brot, nix. Nee. Und dann kam dieser junge Donaldson auf die Idee, dass einfach mal an seinen Patienten zu probieren. Und er hat angefangen mit 3 pounds meat a day, also 3 Pfund Fleisch am Tag. Und zwar alle Formen der chronischen Erkrankungen, nicht nur Diabetes oder Fettleibigkeit, sondern Rheuma, Arthritis, was auch immer. Na, das hat er dann eine Zeit lang gemacht und dann hat ihn, das ist eine schöne Stelle aus dem Buch, der Klinikdirektor zu sich gerufen und hat gesagt, pass auf, Blake, du bist unter deinen Kollegen ein sehr geschätzter Arzt, aber wir haben ein Problem mit dir. Deine Ernährungsstrategie, 3 Pfund Fleisch am Tag, das kostet uns eine Menge Geld. Und die Kranken sind innerhalb kürzester Zeit wieder draußen. Am besten, du packst jetzt deine Socken und gehst. Also das war so schön dargestellt, take your socks, ne, und geh. Und das beschreibt er so schön in dem Buch. Und dann hat er 40 Jahre lang überwiegend mit dieser Ernährungsweise behandelt in seiner Praxis. Er hat dann eine Privatpraxis aufgemacht. Und in den 60er Jahren hat er ein Buch darüber geschrieben. Und dieses Buch, das Strong Medicine, das gibt es heute noch zu kaufen. Und in den letzten 20 Jahren, wie gesagt, ist nun das Thema ketogene Ernährung auch in der Forschung explodiert. Wenn man mal eingibt auf PubMed, das ist also die nationale Datenbank der Vereinigten Staaten für die Medizin, wenn man da eingibt ketogene Ernährung, ketogenic diet, ketogenic diet and cancer, ketogenic diet and arthritis, was immer auch Sie da eingeben, Sie kriegen eine Wahnsinnsschlagzahl. Sie sehen richtig, wie das Ganze in die Höhe geht in den letzten 20 Jahren.
Ich habe da noch eine Anmerkung, und zwar, ich meine, das ist ja eigentlich die normalste Ernährung überhaupt. Wenn ich jetzt mir nur vorstelle, dass ein Baby im Mutterleib eigentlich in der Ketose ist und dass innerhalb in dieser Mutterleib drin ein Kind heranwächst mit allen diesen unglaublichen neurologischen Verbindungen, ja, alles in der Ketose.
Das Hirnwachstum wäre nicht möglich ohne die Ketone.
Jetzt kommt das Kind auf die Welt und es wird behütet und gestillt mit der Muttermilch wieder in der Ketose.
Wieder in der Ketose, ja. Ja. Trotz der Zucker. Aber, ja, und das ist eben wichtig, die Zucker, die, ich sage immer, Mutterjoghurt sind, nicht Muttermilch, denn das ist ja ein Fermentierungsprozess, der da abläuft mit der Erstlingsmilch.
Das ist gut.
Diese Zucker bestehen ja zu Laktose, besteht ja auch aus Galaktose. Ist ja auch noch in der Milchzucker ist ja auch noch Galaktose. Mhm. Und nur der weibliche Säuger ist in der Lage, den zu produzieren. Und diese Galaktose ist nicht insulininduzierend. Mhm. Das heißt, es bleibt in der Ketose, das Kleinkind. Wenn es nicht zu früh abgestillt wird, wenn es nicht zu früh mit Zusatznahrung, ich sage jetzt mal, schlecht gefüttert wird, dann bleibt es lange in der Ketose.
Weißt du, also, was mich interessieren würde, ist, gibt es Untersuchungen von Kindern, die wirklich nach dem Stillen auch weiterhin in der Ketose bleiben durften, gegenüber der Gruppe, die einfach dann sofort in den Zuckerstoffwechsel geschmissen werden über ihre ganze Müslis?
Nein, es gibt Studien über die negativen Auswirkungen des Nichtstillens, des Stillens nach Antibiotikagaben, des Stillens nach des zu schnelle Abstillen mit dem Übergang zu Babynahrung. Darüber gibt es Studien, die alle negativ zu Lasten des zu frühen Abstillens oder Nichtstillens ausfallen. Das dürfte eigentlich klar sein. Ich hatte das große Glück, nicht nur ein Jahr, sondern 2 Jahre gestillt zu werden, denn meine Schwester hat die Milch verweigert, also habe ich weiter geschlabbert. Und wenn Sie bedenken, dass bestimmte Langlebigkeitsvölker, wie zum Beispiel die Hunza, ihre männlichen Nachfolger bis zu 3 Jahre gestillt haben, ihre weiblichen Neugeborenen 2 Jahre, dann ist das ein deutliches Indiz, dass auch auf die Lebensdauer Dauer das einen Einfluss hat.
Aber jetzt unabhängig von der Stilllänge, ich kann ja auch ein Kind, wenn es nicht mehr gestillt wird, Keton halten, indem ich halt einfach wirklich Low Carb arbeite und wenig Zucker.
Ja, also das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist natürlich die Nährstoffkomplexität, die Antigene, die sie bekommen, diese ganzen Immunkörper der Mutter. Also es ist die Komplexität der Muttermilch oder des Mutterjoghurts ist schon noch was anderes als eine ketogene Ernährung nach einem zu frühen Abstellen.
Aber ich möchte nochmals rein, wenn das die Stillphase durch ist und das Kind weiterhin in der Ketose gehalten werden würde, durch die geeignete Ernährung mit wenig Zucker, wenig Kohlenhydrat, und ich mir jetzt nochmals Revue passieren lasse, dass innerhalb des Mutterleibs ein Wunder geschieht und während der Stillzeit ein Wunder geschieht mit diesem Kind, dann müsste doch dieses Wunder auch noch weiter gehen.
Ja.
Als wenn ich jetzt plötzlich das Kind in den Zuckerstoffwechsel schmeiße.
Naja, damit wären wir ja praktisch bei einer lebenslangen Ernährungsweise. Und ich möchte jetzt auch mal ein bisschen differenziert hier die Lanze brechen für den Rhythmus in der Natur. Mhm. Ketogene Ernährung heißt ja jetzt nicht von dem Extrem der Zuckerorgien, die wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche vor uns herschieben, sondern ketogene Ernährung heißt ja Zucker reduziert. Low Carb heißt ja nicht No Carb. Nicht? Und selbst Themen wie Leben ohne Brot heißen nicht zwingend, dass sie kein Brot oder dass man kein Brot mehr essen soll, sondern es geht einfach darum, diese Zuckerüberfrachtung in unserer Ernährung abzubauen. Mhm. Und wieder in einen Rhythmus kommen. Wenn ich bedenke, meine Mutter ist früh morgens eine Stunde in die Schule gelaufen, da war die sicher in der Ketose. Mhm. Nicht? Und dann hat sie halt Mittag völlig normal gegessen, durchaus auch mal eine Scheibe oder zwei Scheiben Brot. Das macht überhaupt nichts. Auch wenn wir Stress haben, produzieren wir ja Zucker, der dann wieder abgebaut wird zur Energieversorgung. Das Problem ist ja nicht, dass wir Kohlenhydrate oder Zucker essen. Das Problem ist, dass wir Unmengen von Zucker essen. Wir essen von einem Nährstoff, von einem Makronährstoff, das meiste, von dem wir eigentlich am wenigsten brauchen. Der Mensch könnte theoretisch gänzlich ohne Zucker, ohne externe Zufuhr von Zucker auskommen. Mhm. Nicht?
Ja, man sieht ja auch,
wir können das über die Gluconeogenese alleine erreichen. Und das sieht man ja auch an den Eskimos. Wobei auch hier ich davor warne, immer in den Extremen festzubleiben. Auch die Eskimos hatten ihre Zucker. Die haben zum Beispiel die Blaubeeren gesammelt im Sommer. 3 Monate Sommer, tonnenweise Blaubeeren, alles eingelegt in Öl. Die hatten auch, also trotzdem hatten sie 90% natürlich Fleisch und Fisch. Mhm. Und haben Jahrtausende gesund überlebt, mhm, bis sie mit unserer Zivilisation und Zucker in Kontakt gekommen sind. Und dieses etwas zu reflektieren, die Ergebnisse in den letzten Jahren, die ja durchschlagend sind, was die ketogene Ernährung und die Gesundheit, es geht also nicht nur um Gewichtsreduktion, es geht nicht nur um Diabetes, es geht um nahezu alle chronischen Erkrankungen, in denen die ketogene Ernährung eine zentrale Rolle spielen kann. Mhm.
War ich immer ein bisschen Probleme hatte zu vermitteln, so dass es meine Leute, meine Gäste auch verstanden haben, war immer das Zuführen von Proteinen, also sprich Aminosäuren, um einfach den Prozess der Ketose zu begünstigen. Und nicht irgendwelche Aminosäuren, sondern die richtigen Aminosäuren, um hier eine Wirkung zu haben. Mir hatte auch immer ein bisschen gefehlt, es hat ja bei mir funktioniert, bei 100 anderen auch bei mir, wo ich gemacht habe, aber die Argumentation dazu, kannst du mir das vielleicht nochmals zusammenfassen?
Ja, dazu müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit wieder gehen, denn der Wilder hat ja die Zuckerlast insgesamt reduzieren müssen, um die Anfallshäufigkeit bei den Kindern mit Epilepsie zu verringern. Mhm. So, und es wird ja nicht nur Zucker aus Kohlenhydraten gewonnen. Wir gewinnen ja auch Zucker aus Protein. Mhm. Beim Abbau der Aminosäure entstehen ja zwei Stoffwechselabbauprodukte. Einmal Ammoniak, das in Ammonium umgewandelt wird und von der Leber über den Harnstoff entsorgt wird. Und zum anderen entsteht über das Kohlenstoffgerüst der Aminosäure entweder eine glukogene oder eine ketogene Aminosäure. Zu 70-80% glukogene Aminosäuren. Und das nennt man dann die Gluconeogenese, die Zuckerersatzgewinnung über diese Schiene. Und dies hat natürlich erzwungen, dass man auch die Proteine reduziert bei Kindern mit Anfallsleiden. Mhm. Was wiederum auf die Dauer ein Problem gibt. Denn Proteine sind wichtig für das Wachstum, für das Zellwachstum, Zellerneuerung und so weiter. Und dieses Nadelöhr, das man damals noch nicht umgehen konnte, man hat also den Teufel mit dem Beelzebub erkauft. Ja, man hat also die Proteine radikal reduzieren müssen, um nicht auch noch aus der Gluconeogenese Zucker zu produzieren. Das hat dazu geführt, dass die Kinder teilweise in eine Azidose, in eine azidotische Stoffwechsellage gekommen sind, teilweise im Längenwachstum gestört waren, auch das Immunsystem und so weiter. Und das können wir heute überwinden, weil wir Aminosäurenformen haben, weil die Wissenschaft Aminosäurenformen entwickelt hat, mit denen sie eine Proteinernährung sicherstellen können, ohne dass sie Stickstoffabfall und Zucker liefern.
Na, jetzt haben
und
wir's, ja.
Das ist das Entscheidende. Mhm. Und das ist auch das Entscheidende an meiner Diät, dass ich hier den Nutzen der Ketose habe, aber nicht den Schaden einer durch zu geringer Proteinzufuhr induzierten Störung im Wachstum oder in der Immunlage.
Also es ist wie ein dritter Motor, der Proteinverbrennungsmotor, allerdings
es ist ein Motor ohne
Auspuff.
Genau. Ohne Abgase. Genau.
Ja. Genau. Und sonst normale Proteine, wie auch die ganzen Shakes im Fitnesscenter, die produzieren sehr viel Stickstoffabfall und wenig Nutzen.
Ja.
Und mit diesen Aminosäuren hat man den großen Nutzen und keinen Stickstoffabfall.
Ja. Wobei es jetzt in diesem Zusammenhang gar nicht so sehr auf den Stickstoffabfall ankommt. Also die Leber- und Nierenbelastung, das ist bei Kindern durchaus machbar, dass die eine hohe Entgiftungsleistung haben über Niere und Leber, sondern es geht hier um die zweite Komponente beim Abbau von Aminosäuren. Die erste ist dieser Stickstoffabfall, dieser Ammoniak, der natürlich toxisch ist, hochalkalisch toxisch und über die Leber abgebaut werden muss und dadurch natürlich auch in gleichem Maße bei der Umwandlung in Harnstoff Natriumbicarbonat, also unseren wichtigsten Blutpuffer, verbraucht. Das ist dann schon wieder ein Problem. Aber die zweite Komponente, das ist eben das Kohlenstoffgerüst. Das Kohlenstoffgerüst und die Umwandlung dieses Kohlenstoffgerüstes in Zucker. Mhm. Und wir können den Zucker eben nicht brauchen, gerade bei Epilepsie oder anderen Zuckerstoffwechselstörungen.
Mhm. Ja klar. Und ich meine, jeder, der abnehmen will, sollte auch nicht in der Zuckerverbrennung drin sein.
Das ist wieder, ich sage immer, das ist ein Nebeneffekt. Abnehmen ist gar nicht so mein Thema. Ich bin Therapeut.
Klar.
Natürlich, wenn ich prädiabetische Stoffwechsellagen habe, wenn ich Fettleibigkeit habe, die dann zur Ungesundheit führt. Es gibt aber auch durchaus etwas dickere Gesunde, ne? Sagen wir mal so.
Lieber Heinz, diese erste Sendezeit ist schon fast durch. Ich habe eigentlich noch mehr Fragen gehabt, auch über das Thema Fleisch, weil viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer hören schon Fleisch und sind Veganer oder Vegetarier und machen
denen können wir ja helfen, indem wir dann einfach supplementieren. Nicht?
Ja.
Aber
wir müssen dazu eine weitere Sendung machen und noch ein bisschen reingehen in dieses Thema.
Ja.
Aber nochmals, gibt es irgendwo eine Plattform, wo du mir empfehlen kannst, Heinz, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer noch was über die Ketogenese, über die ketogene Ernährung sich schlau machen, lesen dürften?
Ja, gut. Also erstens gibt es zahlreiche Literatur bei Amazon. Mhm. Da braucht man bloß googeln, ketogen. Es gibt für diejenigen, die Englisch können, zahlreiche Literaturmöglichkeiten im PubMed, was ich schon erwähnt, das ist www.pubmed.org, also die amerikanische Datenbank, da gibt es sehr viele sehr gute wissenschaftlichen Papers und natürlich auch, ich habe einiges publiziert, ich habe im Onkologischen Forum der Naturheilpraxis publiziert, ich habe ein paar englischsprachige Texte publiziert. Jeder, der möchte, kann sich entweder bei dir auf Quantisana erkundigen oder bei mir www.drreinwald.com eine Anfrage stellen, beziehungsweise auch beim Vitalshop TV.
Super. Nicht? Du, herzlichen Dank, lieber Heinz. Macht mir einfach so viel Freude, mit dir über Ernährung zu sprechen, weil hier einfach Kompetenz rüberkommt. und man weiß, von was du sprichst, und deine Erfolge haben dir ja viel Recht gegeben.
Ja, ja.
Also, lieber Heinz, bleib bitte hier. Wir müssen noch weiter reden, speziell Thema Fleisch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, würde mich freuen, wenn Sie gesehen haben, dass die ketogene Ernährung eine Urform ist der Ernährung, nämlich eben im Mutterleib, in der Stillzeit, und unglaublich viele Fähigkeiten hat, uns zu versorgen mit Energien oder eben auch in schweren Krankheitsfällen wie die Mayo-Klinik, bewiesen hat, dass hier mit der Umstellung in die ketogene Ernährung auch weitere Wunder bei Alzheimer, Demenz oder Parkinson möglich sind. Ich möchte Sie einfach bitten, sich da damit besser auseinanderzusetzen und mal zu testen, ob das eine Ernährungsform ist, auch für Sie, die Ihnen gut tut. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, viel Spaß und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.